Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wie immer reden wir über die Nachrichten aus der Anime-Welt, was denn vieles Schönes vorgefallen ist. Und uiuiui, wir haben eine lange Liste heute vor uns, viele Kleinigkeiten auch zugegeben, wir haben aber auch viele Übernahmen, viele Leute, die andere Leute kaufen.
Schon wieder.
Ja, gleich quasi viermal heute. Da wir haben natürlich auch wieder Demon Slayer Infinity Castle parat.
Natürlich.
Vielleicht mal nächste Woche nicht, aber mal sehen. gehen wir rein da. Fangen wir mit den Nachrichten aus Deutschland an, denn es war die Animagic.
Meine Güte.
Und die hat uns natürlich einiges an Nachrichten mit beschert.
Man könnte meinen, dass die ganzen deutschen Verlage ihre Nachrichten für die Animagic aufheben und zwischendurch einfach nichts sagen.
Ja. So. Also die haben ja alle da ihre Panels. Aber wir haben erstmal eine Sache, die ihnen nicht über die Animagic haben, sondern übers Börsenblatt. Huh. Nämlich Penguin Random House hat angekündigt, Manga-Kult bzw. Cross-Kult, wozu der ganze Manga-Kult und Manwa-Kult und alles gehört, zu kaufen.
Oh.
Der Kauf ist noch nicht abgewickelt, also der muss noch vom Kartellamt überprüft werden. Aber ja, ansonsten hat Penguin Random House das eben angekündigt, einer der großen fünf aus den USA, was Buchverlage angeht, haben auch in den USA selbst vor erst 2 Jahren ein eigenes Label gestartet. Ink-Kult heißt es, glaube ich. Wo sie rüber halt Manga, Manhwa und sowas rausbringen. Aber ja, Random House, Penguin Random House ist natürlich im Besitz von sehr, sehr vielen Sachen. Heine unter anderem.
Ich glaube, das ist eher was von wegen, da wittern die das Geschäft. Ich glaube, ich bin zwar nicht wirklich informiert, was die deutschen Verlege angeht, aber ich glaube, die nagen nicht allesamt am Hungertuch, oder?
Weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht erstmal von ausgehen.
Ich denke, das ist nur, jetzt wird ein großes Geschäft der Manga- und Anime-Bereich. Ist ja nur am Wachse.
Ja, genau. Daher, ich denke mal auch, wir hatten ja als letztes das Crunchyroll von HarperCollins gekauft wurde.
Ja.
Also die Manga-Abteilung. Und ja, jetzt über den Penguin Random House eben Cross-Cult. Muss mal sehen. Ich denke auch nicht, dass es direkt irgendwelche Änderungen haben wird. Vielleicht wird der ein oder andere leider seinen Job verlieren, wie das immer bei solchen Übernahmen ist.
Ja.
Müssen wir beten für Dimbola an der Stelle. So. Dann, wie gesagt, jetzt kommen wir zur Animagic und ja, die Leute, die Verlage haben da alle ihre neuen Lizenzen und sowas angekündigt. Es gibt natürlich viele offensichtliche Lizenzen. Wir fangen mal kurz bei Polyband an. Die haben 3 neue Sachen angekündigt. Dazu gehört natürlich die 2. Staffel von Dandadan. Aber was in der nächsten Saison noch kommt, haben sich auch gesichert Hands of Sawada Naide Kotesashikun. Also jo. Der neue WW Wave Anime unter ihrem hier Edgy Label und nicht unter dem Hentai Label. Aber auch ganz interessant, Hakaba Kitaro, die Serie. Graveyard Kitaro heißt es auch im Englischen.
Yes.
Eine Anime-Adaption aus 2008 basierend auf der Vorlage zu GGG no Kitaro. Also ursprünglich 1959 angefangen von dem Mangaka, der dann halt danach Kitaro gemacht hat und ist quasi so die Ursprungsvariante davon, die auch etwas düsterer ist.
Ja.
Auch der Anime ist sehr experimentell teilweise visuell und finde ich ziemlich cool, dass sie den nach so langer Zeit, nach 17 Jahren, nach Deutschland bringt zum ersten Mal.
Ja, ich frage mich, ob einfach nur ein paar Mizuki Shigeru-Fans da rumspringen.
Das würde ich doch hoffen.
Ja.
Da kriegen wir noch Infos in naher Zukunft, aber ich schätze mal, da können wir dann nächstes Jahr mit rechnen.
Mhm.
So, Animoon hat natürlich auch ein paar Sachen angekündigt. Einmal einfach so neue Lizenzen, die sie sich gesichert haben für Disc. Unter anderem My One Hit Kill Sister.
Okay.
Es war, glaube ich, auch irgendwie so eine weirde Serie, wo die Schwester, glaube ich, einen richtig harten Bruderkomplex hat, aber in so einer Isekai-Sache,
ja, ja,
aber auch. I'm Standing on a Million Lives.
Auch wieder Isekai, oder?
Yes.
Ja.
Und was sie sich natürlich auch gesichert haben, wo ich erstaunt bin, dass das jetzt erst der Fall ist, ist Please Put Them On, Takamine-san, der in der letzten Saison lief, wo er irgendwie zahlreiche edgy Anime liefen.
Ja.
Und keiner davon wird in seiner Extremität an Nokitashi diese Saison rankommen.
Ich weiß aber gar nicht, ob Nokitashi irgendwie länger durchhält, weil es wird schnell langweilig. Ich habe von der Takamine-san habe ich immer wieder Sachen gesehen, die zum Gackern waren. Das scheint anscheinend eine recht lustige Serie zu sein.
Ja, das kommt dann fast alles nächstes Jahr. I'm Standing on a Million Lives soll wohl noch dieses Jahr kommen.
Okay.
Was aber auch passiert ist, ist, dass Animoon Publishing im Prinzip Filmkonfekt übernommen hat. Filmkonfekt hat jetzt schon länger nichts mehr irgendwie von sich hören lassen. Das waren die Publisher von Clannad oder Tolavru oder Shagugan Oshana hier in Deutschland.
Jo.
Und ja, jetzt hat Animoon eben auf ihrem Panel auf der Animagic bekannt gegeben, dass sie sich alle Lizenzen und Lagerbestände und Verträge und so weiter übernommen haben von Filmkonfekt. Das heißt, sie sind jetzt auch im Besitz der ganzen Lizenzen von Filmkonfekt. Und möchten zahlreiche davon in Zukunft neu rausbringen.
Okay.
Ja, das heißt, Filmkonfekt gibt es jetzt nicht mehr, aber die ganzen Lizenzen sind wenigstens noch woanders dann aufgehoben.
Ja, ich meine, bei einigen Sachen werden sie bestimmt eine Neuauflage sich lohnen, wie Danganronpa oder Toravuru, das würden die Leute sowieso wieder kaufen.
Ja, also Toravuru passt sowieso zu Animoon. Ah ja. Kleinert war da auch eine sehr gute deutsche Synchro. Also ich habe die damals auf Deutsch auch gesehen, die Veröffentlichung von Filmkonfekt, und fand die ziemlich gut. Die hat so ein Problem, glaube ich, dass eine Figur zweimal die Sprecherin ausgetauscht wird. Mhm. Aber abseits davon ist es tatsächlich sehr gut gesprochen und die Texte sind sehr schön.
Okay.
Ja, Togepop hat auf der Animagic auch einige neue Lizenzen bekannt gegeben. Normalerweise reden wir nicht mehr hier so häufig über Manga-Lizenzen, außer wenn mal was wirklich Interessantes dabei ist. Und hier ist ein Brett dabei. Kingdom kommt nach Deutschland.
Uiuiuiuiui.
Heißt, sollen wir Oktober anfangen?
Puh.
Ja.
Das hört sich nach einem Versuch an, einem gewagten. Ich meine, okay, so Nische ist Kingdom nicht, aber es ist wahrscheinlich nicht der große Überflieger. Und die Idee, dass man dann anfängt, eine Serie zu sammeln, die schon über 70 Bände hat und wahrscheinlich noch weitergeht eine Weile. Ja, bin mal gespannt, wie die sich verkauft.
Ja, ja, nee, ich hatte es noch vor Jahren, hatte ich es noch gehört von Leuten aus der Industrie, die gesagt haben, nee, ist viel zu lang, ist viel zu Nische, keine Chance. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo da anscheinend eine Chance ist. Finde ich gut. Und dann hat Peppermint auch noch einige neue Lizenzen angekündigt. Ein paar davon sind natürlich offensichtlich, weil sie die gerade im Simulcast auch bringen, wie Anne Shirley oder die zweite Staffel von Call of the Night.
Yes.
Es sind aber auch ein paar dritte Lizenzen quasi dabei oder so ein paar Sachen, die sie jetzt übernommen haben. Amazon hat ja zum Beispiel ihr Anime-Programm vor langer Zeit eingestellt und die ganzen Lizenzen sind mittlerweile ausgelaufen. Und auf Amazon lief damals Bananafisch, die Neuauflage von MAPPA. Und die bringt Peppermint jetzt neu jetzt auf Disc raus.
Jo.
Freut mich, fand ich tatsächlich auch ziemlich gut.
Ja.
Girls Band Cry bringen sie auch auf Disc raus.
Ja, ein bisschen
finde
Verspätung,
auch ganz
aber
gut.
Passt auch.
Ja, hat endlich einen Discverleger gefunden. Und auf Netflix läuft ja gerade Yaiba Samurai Legend. Und auch das bringt Peppermint auf Disc raus.
Ja, Gott sei Dank ist Yaiba alles andere als Yabai. Es ist eine Serie für die ganze Familie.
Ja, ja. Ah, freue ich mich auch schon sehr drauf, das dann zu gucken. Ja, da sind wir durch mit den Nachrichten aus Deutschland und von der Animagic. Wir kommen zu Neuankündigungen. im Anime-Bereich und haben da einmal einen neuen Light-Anime wieder, der angekündigt worden ist, mit Potions Will Save Me. Soll im Oktober kommen, basiert auf einer Light-Novel, die jetzt auch schon seit ein paar Jahren läuft, beziehungsweise die ursprüngliche Version davon ist auch fertig, die über diese sagenumwobene Webseite lief, wo alle Isekais laufen.
Ja, ja.
und ja, reiht sich ein in diese Light-Anime-Adaption wie Lockdown Zone oder Moriarty's Perfect Crime, wo wir auch, ich glaube, immer noch keinen davon irgendwie mal im Westen gesehen haben.
Ja, deswegen bin ich gerade von dem Trailer hier ein bisschen fasziniert, weil da sehe ich endlich mal, wie der Animationsstil in so einem Light-Anime-Ding ist. Und er ist ziemlich sparsam, aber es ist nicht unbedingt so, dass es sofort abstößt. Also das ist kein Way of the House Husband.
Ja, es ist kein reiner Motion-Comic. Also Nein. Da ist schon ein bisschen mehr Bewegung drin. Ich finde das okay, also kann man als Stil so machen, würde ich sagen.
Ja, für so kurze, kleine Dinger, ja.
Ja. Wie gesagt, das kommt dann im Oktober. Diesmal klingt, also, ich weiß nicht, ob wir die irgendwann mal auch im Westen bekommen. Das ist eigentlich so ein Isekai, ne? Laufen auf Crunchyroll ja jede Saison irgendwie 50.000 und alle davon werden irgendwie geguckt. Müsste man meinen, dass würde sich vielleicht jemand sichern. Ich fände es mal nett. Ja.
Ah, jo. Mal sehen.
Dann haben wir noch I want you to make a disgusted face and show me your underwear. Eine Doujin-Reihe, die auch bereits Anime-Adaptionen bekommen hat vor einiger Zeit.
Ja, kann ich mich grob erinnern.
Und ja, da ist jetzt angekündigt worden, dass da eine neue Serie zu rauskommen wird, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Doujin-Reihe. Und ja, wird auch wieder bei dem vorherigen Team gemacht, also mit dem gleichen Regisseur bei U1 Pictures, die halt normalerweise so ein Support-Studio sind für andere Sachen. Aber das ist die eine Sache, die sie selbst animiert haben, also wo sie das Hauptstudio auch waren. Und soweit ich mich aber erinnern kann, sahen diese Dinger tatsächlich ziemlich gut aus.
Die waren sehr kurz.
Sie hatten halt sehr detailreiche Klamottenanimation.
ja. Ah, aber es ist schon komisch, dass sie hier dann ihr 10-jähriges feiern. Ich könnte mich nicht an so viele edgy Sachen erinnern, die ihr 10-jähriges irgendwie groß gefeiert hätten. Oder war da irgendwas für To Love It oder sowas? Oder lief es überhaupt lang genug dafür?
Das lief bestimmt lang genug dafür, doch. Wann lief denn die erste Staffel von To Love It? Die lief da auch schon so 2007 oder so?
Also, okay, ich hab zumindest gefunden, dass sie ein Buch rausgebracht haben zum 10-Jährigen, aber ja, auch die machen hier jetzt mehr Animes. Okay.
Ja, dann, Kinokuman Perfect Origin Arc wird eine dritte Staffel bekommen, ist jetzt angekündigt worden. Tja. Die sollen wir dann irgendwann in nächster Zukunft wieder sehen. Die zweite Staffel lief Anfang diesen Jahres und bringt anscheinend etwas zurück, was die vorherigen Staffeln auch noch nicht zurückgebracht haben, und zwar Character Songs, dass die ganzen Figuren ihre eigenen Entrance Songs haben, schätze ich mal, wie beim tatsächlichen Wrestling.
Jo, das ist auch so sehr, wo ich völlig außen drauf bin hier. Also
ich auch.
Es könnte bestimmt lustig sein, der Außerirdische vom Planeten der Muskelmänner. Aber ich habe mir bisher den Unsinn nie reingezogen.
Ja, ich hatte nur mitgekriegt, dass der Autor vom Manga sich halt beschwert hatte, dass der Anime irgendwie nicht groß geguckt wird im Westen. Wo man halt aber auch dazu sagen muss, dass das Original halt im Westen nicht verfügbar ist auf irgendeine Art und Weise.
Kennt
das ist
niemand.
Halt ein Sequel und zu einem Anime aus den 80ern. Und diesen Anime aus den 80ern können wir auch nirgendwo legal gucken. Ja. Dann Fate Grand Order, wo wir bei 10-jährigen Jubiläen sind.
Ja.
Fate Grand Order feiert sein 10-jähriges Jubiläum 2015 in Japan an den Start gegangen. Und hat ein 10th Anniversary Movie bekommen, den man auf dem offiziellen Fate Grand Order YouTube-Kanal gucken kann. Und zwar von Ryu Nakayama und sein Studio Andraft, also der Regisseur, der die erste Staffel von Chainsaw Man Regie geführt hat und danach sein eigenes Studio gegründet hat. Und das sieht man hier auch, ich finde gerade die, also zwei Sachen, die mir halt sofort auffallen, ist zum einen einfach, wie Licht benutzt wird, erinnert sehr stark an Chainsaw Man, aber auch, dass du viele so hyperrealistische kleine Bewegungen hast, die sehr an so Kino im Prinzip erinnern, also eher an so Live-Action-Sachen. So eine Szene, wo jemand sein Schwert vom Tisch aufhebt und das ist sehr detailreich animiert.
Ja, es ist ein kleines bisschen übermäßig animiert. Hauptsache, es bewegt sich was. Fast manchmal hat man ein Gefühl, ne? Aber es sieht klasse aus. Aber ja, es ist ein zweiminütiger Super-Trailer. Oder beziehungsweise, es ist ja nicht wirklich ein Trailer. Es soll ja nichts irgendwie ankündigen. Es ist nur ein
Sonderfilmchen. Ein Werbefilmchen. Aber halt ein sehr, sehr hübsches Werbefilmchen, wo man halt alle Figuren irgendwie da draußen mal so ein bisschen rumhüpfen sieht.
Ja, ist auf jeden Fall fein. Das schlägt auch mein kleines verkümmertes Fanherz ein bisschen.
Kann man sich durchaus angucken. Dann haben wir, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das ausspricht, Jochum. J-O-C-H-U-M.
Ja, hier stehe auch nicht die japanischen Schriftzeichen. Da muss ich das mal nachgoogeln.
Das ist eine Franchise-Kollaboration, zum einen von Sanrio in Zusammenarbeit mit einer japanischen Boyband namens J-O-1. Und sieht halt diese japanische Boyband als Sanrio-Maskottchen, halt als verschiedene Chibi-Tierchen. Das hat anscheinend auch letztes Jahr eine erste Staffel bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir darüber geredet haben oder in irgendeiner Form mitbekommen haben. Und jetzt bekommt es eine zweite Staffel. Es sind auch nur so ganz kurze Dinge. Die erste Staffel waren alle nur eine Minute lang, die Folgen. Aber ja, sieht halt eine japanische Boyband chibifiziert und furrifiziert in Interaktionen mit anderen Sanrio-Maskottchen.
Ja, hier am Ende von dem Videoclip sind die Schriftzeichen. Es ist Jocham.
Ja, natürlich, of course, okay.
Ja.
ich muss gerade mal, ob ich irgendwas kenne von J-O-1. Die haben anscheinend ein Ending für Boruto gemacht, das Opening für Fanfare of Adolescence. Das war, glaube ich, dieser Pferde-Sport-Anime. Und ein Opening für The Seven Deadly Sins for Knights of the Apocalypse.
Okay.
Ja. Naja, kommt dann im Oktober. Tatsächlich auch im japanischen Fernsehen, wo ich mich frage, ob es da 1 Minute Slots gibt, aber scheinbar ja.
Anscheinend.
Und dann noch eine ganz tolle Ankündigung, und zwar Akane Banashi bekommt einen Anime nächstes Jahr von Studio Zex. Akane Banashi ist ein Rakugo-Manga, ist auch vor kurzem in Deutschland gestartet, läuft auch generell noch gar nicht so lang, ist 2022 in Japan angefangen. Und es geht um eine Protagonistin, die in ihre Fußstapfen ihres Vaters treten möchte und seinen Rakugo-Stil im Prinzip weiter aufleben möchte und in einer Welt von Männern dominiert sich rumschlagen muss.
Ja, ist sowieso so mit den alten Handwerkskünsten. Die sind gleichzeitig am Aussterben und trotzdem immer noch verrannt in ihre Traditionen. Ne? Ich meine, diese eine Rakugo-Anime hat das richtig gut erklärt, ne? Dass so dieses Abweichen von den Rakugo-Standardformeln nicht so gern gesehen wird. Und dass natürlich dann eine Frau von den Standardformeln abweicht, ist klar, ne?
Ja, der hatte das ja auch schon behandelt als Thema, so eine Frau, die Rakugo machen möchte.
Wir reden über den Descending Stories,
hieß der. Genau. Ja. Oh, der war auch ganz toll, ja. Mhm. Und über den Akane Banashi-Manga habe ich auch schon ganz, ganz Tolles gehört. Er hat auch einen tollen Artstyle und der Trailer hier sieht auch, also, ist auch ganz, ganz toll bereits aus. Das ist auch eine Kunst, die halt in Anime du mit wirklich viel Detail halt dann rüberbringen musst, weil Mimik und Gestik einfach so wichtig ist.
Ja, klar, ja. Es ist Hammer. Das von den japanischen Kunsthandwerken, ich glaube, wir jetzt eine Menge Rakuga-Anime schon haben, also vergleichsweise. Da gab es auch ein paar, die eher so locker waren, so Slice of Life mit Mädels, ne?
Ich meine auch, ja. Hier führt Regie Ayumu Watanabe, der dafür bekannt ist, keinen Stil zu haben, aber trotzdem ist sehr vieles, was er macht, gut. Major Second hat er Regie geführt, aber auch Fortune Favors Lady Nikuku, was ein ganz, ganz toller Film war. Oder Children of the Sea, oder den Ace Attorney Anime, After the Rain. Ganz, ganz viel, wie gesagt. Komi can't communicate.
Wildes Zeugs, ja, ja.
Naja. Nichts davon hat irgendwie irgendeinen, weist darauf hin, dass er irgendeinen Stil hat. Trotzdem ist, wie gesagt, eigentlich fast alles, was er anfasst, gut. Und daher habe ich auch hier Zuversicht.
Yo, soll er mal machen, das Chamäleon.
Dann haben wir noch einen, einen Schmuckhersteller, der seinen eigenen Anime bekommt. Mit Sun Jewelry und Hoppe-chan, Mystery of the Sun Kingdom and the Black Cheek Team.
Okay.
Ist ein Anime, der 2026, also nächstes Jahr, rauskommen soll. Und diese Hoppe-chan ist das Maskottchen im Prinzip von Sun Jewelry, was sie 2010 eingeführt haben. Und Sun Jewelry ist anscheinend vor allem beliebt bei jüngeren Kids, weil das alles so cutesy-Schmuckkram ist. Und da kommt jetzt anscheinend irgendwie ein Anime. Und der so halb Isekai auch irgendwie ist, klingt so. Also es gibt das Sonnenkönigreich, was von Cuteness regiert wird. Und es gibt aber auch unsere echte Welt mit einer Office-Workerin, die da die Protagonistin ist. Und beides verschmilzt irgendwie. Und die Office-Workerin versucht, das Sonnenkönigreich dann vor irgendwelchen bösen Kreaturen zu retten, die versuchen, alles uncute zu machen.
Also ehrlich, sowas habe ich nicht erwartet, wenn du also gesagt hast, so Schmuckhersteller. Das hier ist nicht unbedingt eine Dauerwerbesendung, ein bisschen schon, aber das sind ja alles Maskottchen-Designs im Endeffekt, wieder mal.
Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die dann halt, also ob diese Maskottchen, das jetzt diese ganzen, auch schon vorher Schmuckstücke gewesen sind, die es so gibt.
Hm.
Ob die das ja halt jetzt erst anfangen werden auszuschlachten und noch selbst zu machen. Oder ob das auf irgendwelchen Schmuck, den die verkaufen, halt basiert. Kann ja auch irgendwie sein. Das wird gemacht bei einem ziemlich neuen CGI-Studio, Toon Harbor Works, in 1. April gegründet worden. Und haben bisher bei einem Ending von Detective Conan ausgeholfen. Und Regie führt Nabi Shige, hat ein Storyboard für Dr. Stone für ein Ending für eines der letzten Staffeln anscheinend gemacht. Und sonst finde ich hier aber auch nichts. Was wir halt bekommen haben, ist auch bisher nur so ein Poster und Character Designs. Und da sieht man auch bei der Protagonistin, zumindest auf jeden Fall bei der menschlichen Protagonistin, dass sie halt ein sehr schlichtes CGI-Modell ist.
Ja.
Das sieht man allein von dem Bild.
Es wirkt ein bisschen billig. Vielleicht passt es ja zum Rest vom Stil, aber das wirkt wie irgendwie so ein VTuber-Modell für 5 Euro von 2018 oder so.
Ja, es wirkt wie ein etwas älteres VTuber-Modell. Es sind anscheinend auch einige VTuber hier, die diese Slimes oder was auch immer das am Ende sind, sprechen.
Okay.
Ja, wie gesagt, das nächstes Jahr. Dann haben wir noch The Classroom of a Black Cat and a Witch Ein Manga, der eine Anime-Adaption fürs TV nächstes Jahr bekommen soll bei Studio Lidden Films unter der Regie von Naoyuki Tatsuwa, vorher Regisseur bei Shaft gewesen, hat dort unter anderem Nisekoi-Regie geführt und irgendwas anderes hatte ich eben noch gesehen, was auch noch bei Shaft gewesen ist, aber ich finde das gerade nicht mehr, genau, Gourmet Girl Graffiti. Ja, in Classroom of a Black Cat and Witch geht's halt um eine junge Dame, die möchte Hexe werden, aber sie hat keine Magie und trifft auf eine schwarze Katze, die sprechen kann und sie auf die Magierschule zulässt. Und diese schwarze Katze ist aber anscheinend irgendwie verflucht und verfolgt dabei ein eigenes Ziel und ja, es hieß, in der Beschreibung wurde auch irgendwas gesagt von wegen, dass der Fluch durch einen Kuss gebrochen werden kann.
Ja, oh, da haben wir das Märchen. Geschichte.
Ja. Ja, das ist ein Teaser-Video auch schon veröffentlicht worden, wo man ein bisschen was von sieht. Das sieht auf jeden Fall nett aus. Ja.
Das Video mal sehen. Zeigt halt wenig Charaktere. Also siehst eigentlich nur die Heldin und die Katze, alles andere von der Welt kriegst du nur im Hintergrund gezeigt und ja, wissen wir noch nicht viel von.
Ja. Und zu guter letzter Neuankündigung haben wir Japan, das Land der Katzen im Jahr 2200. Im Jahr 22. Oder im Jahr 2200, sagen wir es so am besten. Ich bin gerade, weiß ich nicht, war ich gerade leicht verwirrt. Aber ja, das soll auch ein Anime bekommen. Ist ein Manga, der läuft seit 2020. Vielleicht war ich deswegen verwirrt. Und geht's um eine Zukunft im Jahr halt 2200, wo ja auf Japan nicht mehr so viele Menschen leben, weil halt Geburtenrate. Und die Katzen irgendwie quasi augmentiert worden und können jetzt reden und arbeiten.
Okay. Okay.
Ja.
Die Katzen haben also im Endeffekt auch die Herrschaft übernommen.
Mehr oder weniger, also, ja.
Diejenigen, die zur Gesellschaft beitragen. Und der Mensch ist das Haustier. Auch recht. Passt.
Und die Katze ist die neue Arbeitskraft, ja. Haben wir noch keine großen Details dazu? Wird vielleicht noch kommen. Das ist jetzt nur mehr oder weniger geleakt worden über ein Magazin, was auf Amazon bereits gelistet wird, wo man das Frontcover des Magazins sieht und da halt draufsteht, dass das eine Anime-Adaption bekommen wird. Das eigentliche Magazin kommt erst am 16. August raus. Mhm. Das heißt, vielleicht steht da dann mehr drin. Und wir wissen, wer es macht und sonst irgendwie was. Ja, dann zahlreiche Updates. Wir fangen natürlich wieder mit dem japanischen Kino an. Demon Slayer. Ich war jetzt das Wochenende im Kino und habe den Jujutsu Kaisen-Film geguckt, diesen neuen, den Compilation-Film. Und davor lief auch ein Trailer zu Demon Slayer, zu Infinity Castle.
Jojo.
Ich muss sagen, ich habe wirklich ein bisschen Lust drauf. Ich habe also, meine Meinung zu Demon Slayer, weiß man ja jetzt vielleicht, ist ja jetzt nicht unbedingt die beste. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Lust drauf. Einfach durch dieses Szenario in der Infinity Castle und dass alle sich da irgendwie gegenseitig bekämpfen. Ich glaube, das könnte tatsächlich interessant sein.
Das Einzige, was mich stört, ist halt, dass wir noch ein bisschen warten müssen, bis alle Filme da sind und wissen nicht, in welchem Abstand sie herauskommen.
Ich würde jetzt mal von jährlich vermuten, zumindest, da ja jetzt auch Infinity Castle nicht so lange gedauert hat, dass der erste Teil rauskam.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, 17 Tage sind rum im japanischen Boxoffice. Wir sind bei 17,5 Milliarden. Unglaublich. Das ist im Prinzip jeden Tag eine Milliarde. Eine Milliarde Yen jeden Tag.
Yes.
Und ist damit der schnellste Film, der es in die Top 10 geschafft hat. Vom japanischen All-Time-Box-Office. Hm. Er ist jetzt der 10. Platz. Jesus Christ. Gott, es ist unglaublich.
Es ist wirklich ein bisschen heftig. Klar, logischerweise, das ist ein kleines kulturelles Phänomen und alle Leute wollen natürlich das Ende sehen. Aber, boah, ich meine, wenn ich derjenige wäre, der das gemacht hätte, diesen Film, mir würde jetzt so ein kleines bisschen das Ego anschwillen.
Ja. Ja, Ich hoffe mal, Ufotable hat da tatsächlich einen guten Deal. das können sie danach einfach machen, was sie wollen. Also, das ist auch egal. Also, es ist unglaublich. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange es dauern wird, bis es Platz 1 ist. Weil das wird passieren. Das wird jetzt unmittelbar passieren. Also, das ist...
Ja.
Mugen Train ist bei 40 Milliarden Yen Platz 1 und wir sind jetzt bei Infinity Train nach 17 Tagen bei 17 Milliarden.
Ja, also ich hätte eigentlich erwartet, dass es schon anfängt, ein bisschen langsamer zu werden, aber bisher nicht, ne?
Nein.
Ich meine, es muss jetzt langsamer werden, das ist jetzt meine Voraussage für nächste Woche, aber vielleicht liege ich da auch falsch.
Nächste Woche reden wir darüber, dass es auf einmal Platz 1 ist.
Gut, oje, oje.
Ja, also wir werden jetzt halt, ich glaube, das nächste Mal erst wieder drüber reden, wenn es halt Platz 1 geworden ist, mal sehen, wie viele Wochen es dauert.
Hm.
Das ist einfach unglaublich. Also ich bin wirklich gespannt auf den Moment, wo die Top 4 vom japanischen Boxoffice nur noch aus Demon Slayer besteht.
Oh Gott. Ja, wenn das aber passiert, dann wird das definitiv die Zukunft des Kinos in Japan ziemlich formen, ne? Und logischerweise wird es auch wieder ein riesen, so eine Spritze in den Arm der internationalen Anime-Welt wird das geben, ne? Da sieht jeder, boah, das sind können voll die Riesenerfolge sein. Genauso wie in China dieser eine Animationsfilm bestimmt die gesamte Branche vitalisiert hat, ne?
Ja, es ist unglaublich. Also, China hat einen neuen Rekord gebrochen dieses Jahr. Japan ist jetzt gerade wieder dabei, alle Rekorde zu brechen im Kino. Also, ja, kommen wir mal runter. Wir haben noch andere Sachen. Wir haben einmal eine Verschiebung. Mit Go for it, Nakamura ist verschoben worden auf 2026. Finde ich ein bisschen schade, habe mich schon sehr drauf gefreut. Halt ein Anime, ein Boys Love Anime in einem sehr schönen Oldschool-Stil bei Studio Drive von dem Regisseur von Pop Team Epic. Und ja, ist auch irgendwie aus Produktionsgründen halt verschoben worden. Nichtsdestotrotz soll ein Preview-Screening in Japan am 24. August für die ersten zwei Folgen passieren. Also die sind anscheinend problemlos fertig. Aber für den Rest oder was auch immer brauchen sie anscheinend noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann ist es mir auch lieber, dass die Serie im Vorhinein verschoben wird, als dass, wenn sie startet und dann mittendrin verschoben wird.
Oh ja, kenne mal. Das ist unschön.
Wir haben aber auch noch was anderes, was verschoben wird. Und zwar nicht nach hinten, sondern nach vorne.
Oh.
Das passiert auch nicht so häufig. Whoever Steals This Book ist vor 2-3 Monaten ist angekündigt worden und da auch angekündigt worden für 2026. Jetzt gab es aber einen neuen Teaser, der einfach nochmal der alte Teaser ist, mit dem Datum ausgetauscht, den Kadokawa jetzt hochgeladen hatte. Und zwar soll der Film jetzt bereits am 26. Dezember diesen Jahres starten. Also hat es gerade noch geschafft, nicht in 2026 zu starten.
Ja gut, okay. Ein Film für die für Tage dazwischen.
Ja.
Na, direkt nach Weihnachten, direkt vor Silvester. Ja, okay, recht so. Das ist ja so eine Fantasy-Geschichte, wo halt in der Bibliothek irgendwie Magie passiert, ey.
Ja. Also Bücher, die zur Realität werden, nachdem sie geklaut wurden.
Ah, okay, okay. Cool.
Dann haben wir einen ersten Trailer für Dead Account, der uns verrät, im Januar 2026 soll es rauskommen und wird gemacht bei Studio Synergy SP unter der Regie von Kea Sato, der bei Satellite Rokudos Bad Girls Regie geführt hat, was diese Delinquent-Serie mit auch ehrlich gesagt einem ziemlich weirden, fast schon amateurhaften Artstyle gewesen ist. Ja, und Dead Account ist halt so eine komische Geschichte über einen Influencer, der total provokante Videos hochlädt, das aber nur macht, um Geld zu sammeln für seine im Krankenhaus liegende Schwester. Und dann kommt es aber so, dass irgendwie Geister ihren Weg ins Internet finden und wenn man irgendwie auf die im Internet trifft, dann springen die halt aus dem Handy raus oder so oder was auch immer man halt gerade benutzt, um im Internet zu surfen.
Ja, die Videovorschau geht voll auf Horror.
Ja, auf Horror, bisschen auf Action haben wir auch da drin. Also scheint ein bisschen was zu passieren. Wir sind halt auch zwei junge Hauptfiguren, also zwei Figuren, die sich auf jeden Fall ein bisschen kloppen. Aber wir haben aber auch halt irgendwie so eine Horror-Dame, die halt aus dem Handy rauskommt und ja, sich so sehr oldschool halt so ein bisschen Kopf dreht und Haare schweben und wird so monsterartig. Ich finde, der Stil erinnert mich so ein bisschen eigentlich an früher oder Ende 2000er, früher 2010er Anime so gefühlt.
Ein bisschen, ne?
Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir diesen Trailer angucke und mir denke, oh, ist schlecht. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich wirklich gehuckt davon bin. Das ist jetzt, ich glaube, einfach persönlich interessiert es mich groß. Aber es sieht fein aus.
Es ist auf jeden Fall, es ist nichts wie der 0815-Kram. Es sieht aus wie so eine kleine Nischen-Schonen-Serie.
Ja.
Wird's wohl auch sein, schätze ich.
Dann, was wir auch noch haben, Undead Unluck bekommt ja ein neues einstündiges TV-Special. Das haben wir schon seit einer Weile angekündigt. Das ist auch direkt im Prinzip angekündigt worden, als die Serie damit zu Ende gelaufen ist. Jetzt gibt's einen neuen Teaser-Trailer dafür, der uns verrät, dass das gar nicht mehr bei David Production gemacht wird, sondern aus irgendeinem Grund jetzt bei Song Hupaks Studio, E&H Production, und er führt auch Regie. Der Regisseur von der ersten Staffel Jujutsu Kaisen, oder jetzt neu auf Disney Plus, der Bullet Bullet, übernimmt auf einmal Undead Unluck für eine Stunde.
Okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Aber soll mir recht sein.
Ja, solange sich da ordentlich gekloppt wird. Schon komisch, aber ja. Soll wohl noch dieses Jahr rauskommen. Also steht auf jeden Fall 2025 in dem Trailer, aber wir haben immer noch kein Datum, keinen genauen Termin.
Jo.
So, dann Digimon Beat Break. Ist ja Anfang des Jahres auf einer Digimon-Convention angekündigt worden. Und jetzt haben wir endlich einen Trailer und ein paar mehr Informationen dazu. Soll dann am 5. Oktober starten. Und wird natürlich wie halt alles von Digimon bei Toei Animation gemacht. Hier unter der Regie von Hiroaki Miyamoto hat den One Piece Film Gold Regie geführt und Star Twinkle Precure, was die Precure-Serie aus 2019 ist, und auch bei der One Piece TV-Serie für 300 Folgen Regie geführt. Und ja, das sieht nach einer ziemlich bunten Affäre aus. Irgendwie.
Yes.
Also,
sieht ganz lustig aus.
Ja, vieles hat halt so einen Blau-Pink-Ton, der so drüber liegt, was mir auch gefällt. Es geht von der Story her nochmal in eine moderne Richtung irgendwie. Es gibt ein AI-System, was anscheinend alle Menschen quasi mit sich rumtragen, namens Hapotama. Und es gibt die Pulse, was Energie ist, die sich anscheinend aus menschlichen Emotionen und so ergibt, was dieses AI-System füttert. Und die Digimons entwickeln sich auch, indem sie dieses E-Pulse konsumieren, und die leben in diesem Saputama-AI-System halt irgendwie drin, aber jetzt kommen da irgendwelche komischen neuen Monster, die halt da drin auftauchen.
Wunderbar. Eine Alexa, die sich von deiner Seele ernährt.
Yes. Aber wenigstens hat man dann immer sein Digimon dabei. Ja, und da sehen wir hier halt auch einige neue Digimon-Designs. Ja, also mir gefällt das Charakterdesign tatsächlich ganz gerne. Die Figuren sind halt alle sehr modern und tipp gekleidet. Außer der eine Junge ist so, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein britische Oberschüler. ja, da weiß ich nicht, was die Digimon-Fans jetzt von halten. Da bin ich nicht drin. Ich bin bei Digimon stecke ich nicht drin, aber ich finde, das sieht eigentlich gut aus.
Ja, sieht in Ordnung aus.
Dann haben wir einen ersten Trailer für The Other World's Books Depend on the Bean Counter. Ein Boys Love Isekai. Und der verrät uns, dass das auch im Januar dann nächsten Jahres an den Start gehen wird und wird bei Studio Dean gemacht. Und der Zusammenarbeit von Regisseur Shinji Ishihara Und Autor Yoshiko Nakamura, die halt auch schon zusammen bei Studio Deen, Sasaki und Miyano, Superlovers und Tadaima Okairi gemacht haben. Also Boys Love Experten, die halt jetzt einen neuen Boys Love Anime eben machen, diesmal Isekai. Was mal was Neues ist. Wir hatten jetzt schon Yuri Isekai. Mir fällt jetzt kein Boys Love Isekai bisher ein.
Nee, obwohl, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das toll finde, dass irgendwie alles jetzt mit Isekai eingefärbt wird.
Naja, was willst du machen?
Ja.
Es verkauft sich. Ja, den Teaser, den sie da sonst veröffentlicht haben, da passiert ehrlich gesagt nicht so viel. Man sieht nur die beiden Hauptfiguren miteinander reden. Vor allem halt, das sind sehr nahe Aufnahmen. Also, da sieht man nicht mal große Hintergründe oder so. Also, kann man jetzt wirklich schlecht beurteilen, wie das dann aussieht. Wenn das dann halt von den Leuten ist, die halt Tadaima Okadi und hier Sasuke und Miyano gemacht haben, schätze ich mal, wird das okay aussehen am Ende.
Ja.
Ja. Aber wo wir schon bei dem Gay-Stuff sind, wechseln wir von Boys Love zu Girls Love. Und zwar gibt's auch einen ersten Trailer für Roll Over and Die. Und ja, der verrät uns, dass die Serie bei Studio ACGT gemacht wird, die wir jetzt auch schon gefühlt länger nichts mehr gehört haben. Ich habe auch gesehen, die letzte Serie, die sie als Hauptstudio produziert hatten, waren 2023, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil es so irgendein generisches Isekai-Ding gewesen ist. unter der Regie von Nobuharu Kamanaka führt aktuell seit Episode 975 Detective Conan Regie und hatte vorher schon mal Big Order Regie geführt. Oh, da kommen Erinnerungen hoch. ja, das, wenn man sich jetzt diesen Trailer so anguckt, finde ich auch, also so handwerklich und so, sieht es auch vollkommen fein aus. Es sieht halt auch nur unglaublich kantig aus.
Ja, das ist eine Provokation ohne Ende. Es ist wieder mal mit den bekannten Formeln, ne? Die Heldin wird verraten, landet als Sklavin irgendwo und wird misshandelt und dann irgendwie macht's einen auf Berserk, bricht aus, macht's alle nieder und nimmt doch ein Sklavenmädchen mit, das sie rettet und alles. Bin ich mal gespannt.
Ja, ja. Ich war eigentlich auch zuerst halt interessiert, ne, Yuri Fantasy. Jetzt, wo ich das halt sehe, wie kantig das dabei ist, weiß ich nicht mehr, so spricht mich schon weniger an. Das soll dann nächstes Jahr kommen.
Hm.
Dann haben wir noch einen neuen Teaser für Past the Monster Meet Milady. Und ja, da sehen wir das auch, glaube ich, zum ersten Mal in Aktion. Soll ja dann in der nächsten Saison im Oktober laufen. Wird bei Asahi Production gemacht unter der Regie von Mutsumi Takeda, hat vorher B-Project Passion Love Call Regie geführt, was eine der Serien im B-Project Franchise ist. Ich glaube sogar die aktuellste, ja. Ist auch so ein Male-Idol-Ding. Sieht fein aus. Also, ja. Man sieht so ein bisschen, also es wird direkt sehr schnell so halt so eine gewisse Tension eigentlich zwischen den beiden Hauptfiguren. Klar, im Trailer, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja.
Ist auf jeden Fall, ich hab ein bisschen alberneren Kram erwartet, aber das sieht mehr nach so Shoujo bzw. Josei-Zeugs aus. Und ja, da irgendwie so. Merkt man schon von Anfang an, dass es auf eine Romanreihe basiert, auf eine Light Novel-Reihe.
Ja, weiß ich, was du meinst mit. Aber ja, macht jetzt auch keinen schlechten Eindruck, also gefällt mir schon irgendwie.
Jojo.
Dann haben wir einen neuen Trailer zu Mamoru Hosodas neuen Film Scarlet. Wir hatten vorher nur einen Teaser bekommen, jetzt haben wir einen richtigen anderthalbminütigen Trailer. Und boy, ich find's lustig, dass er uns dann doch noch was verrät. Wo der erste Teaser sich Mühe gemacht hat, es nicht zu verraten. Es ist ja nicht Sekai.
Hey, jo.
Mehr oder weniger. Denn was wir im Trailer sehen, ist gespielt ja natürlich in so einer Fantasy-Welt und unsere Protagonistin ist so eine verstoßene Prinzessin, die Rache nehmen möchte und so. Und was wir jetzt in diesem neuen Trailer aber sehen, ist, wie an ihrer Seite sie begleitet wird von einem Sanitäter aus unserer Welt. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, was der da macht, wie der da hingekommen ist.
Ein kleiner Surf-Insert.
Aber das werden wir ja dann sicherlich im Film sehen. Ich muss halt sagen, ich finde nach wie vor, dass er schon ziemlich gut aussieht. Also,
der
ne,
sieht die, gut aus.
Der, ja. der hat gute Bewegungen. Da sind auch einfach Shots drin, die sind mächtig.
Ja, und man sieht, es ist nicht nur 3D, sondern die ganzen Geschichten aus der Vergangenheit. Ne? Die Rückblicke sind von Hand gezeichnet in einem Stil, der eher so Mamoru Hosoda-mäßig ist. Aber auch ein bisschen düster und erwachsener. Er ist definitiv so ein kleines bisschen auf seiner Edgelord-Phase hier.
Und das ist halt auch hier das Interessante irgendwie in diesem Trailer, weil die Reaktionen aus dem Westen und aus Japan dazu sind halt völlig unterschiedlich.
Okay.
Die Reaktionen aus dem Westen zu diesem Trailer sind halt CGI. Wie wir es halt kennen von unseren Anime-Fans. Aber die Reaktion aus Japan, wenn man auf den Trailer geht, da kann ich einfach mal den Top-Post vorlesen, der unter dem Trailer drunter steht, also der mit den meisten Daumen oben. Da steht: Ich kann Screenwriter Mamoru Hosoda nicht vergeben, was er dem großartigen Regisseur Mamoru Hosoda antut. Also oh, die Leute im japanischen Social Media und auf YouTube, auf dem Trailer, sind deutlich negativer eingestellt dem Writing gegenüber als irgendwie den Visuals.
Yo, kühlt euch mal ab. Ihr habt bisher nur einen Trailer gesehen. Ihr habt noch gar nichts von dem Film abbekommen. Also jetzt mal, ne?
Ich finde auch, das Writing jetzt zu beurteilen für einen Trailer ist ein bisschen verfrüht.
Ja, du kannst die Idee vielleicht beurteilen, aber das ist nicht viel.
Ja. Werden wir dann sehen, was der Film dann tatsächlich hermacht. Soll ja im November dann in Japan starten. Im Dezember ist auch schon ein Termin für die USA angekündigt worden. Ich hoffe, das kommt auch ratzfatz nach Deutschland. Denn als Fan von Hosoda möchte ich den natürlich so schnell wie möglich sehen.
Yes.
Ja. Dann haben wir einen Anime, der gecancelt worden ist. Und zwar im ursprünglichen Sinne des Wortes. Dead Policeman Sometimes the Beast ist ein Anti-TV-Anime von WW Wave. Und der ist jetzt weggeworfen worden, in die Tonne damit. Und die Produzenten, die Produktionsteam gibt various circumstances an, wie man das so nett kennt. Ich weiß jetzt nicht, was die japanische Phrase dafür ist, die sie dann wahrscheinlich gesagt haben. Aber es ist immer die gleiche, die man dann hört, wenn sowas passiert. Tatsächlich ist die Antwort ziemlich einfach, wenn man auf die Social Media von dem Autor geht. Der Autor hat auch schon vorher einen anderen Comic-Fester-Manga gemacht, der dann halt eine WW Wave-Anime-Adaption bekommen hat mit wie heißt der auf Englisch? My Marriage Interview Partner ist Student Strong and a Problem Child.
Okay.
Das hat in 2017 eine Anime-Adaption bekommen.
Meine Güte, kein Überblick.
Und jetzt dieses Neue ist halt schlicht und ergreifend passiert, dass der Manga das Magazin gewechselt hat und auch den Publisher gewechselt hat. Also nicht das Magazin innerhalb eines Publishers gewechselt hat, sondern komplett den Publisher gewechselt hat. Und ich schätze mal, WW Wave müsste da einen neuen Vertrag aushandeln und hat da scheinbar kein Interesse dran.
Ach so, okay, alles klar. Ja, so kann es passieren. Ist zwar nicht besonders fair, besonders wenn der Autorin sich drauf gefreut hat, aber ne. Was will ich machen?
Ja, sollte ja auch ursprünglich dieses Jahr rauskommen. Ich würde da mal schätzen, dass dann eigentlich schon ein bisschen was an Produktion passiert ist. Ich meine, klar, die Serien sind ein bisschen kürzer. Also die Folgen gehen ja immer nur so 4, 5, 6 Minuten von diesen Dingern.
Ja, aber Pre-Production braucht Zeit, ne? Ja.
Aber scheinbar ist es auch günstig genug, dass dann jetzt, nachdem sowas passiert ist, WW Wave dann halt sagen kann, ja, halt nicht. Dann haben wir noch neue Infos zu The Villainous Assault by the Prince of the Neighbor Kingdom. Da hat man, glaube ich, auch erst die Ankündigung vor kurzem. Mhm. Letzte oder vorletzte Woche wahrscheinlich sogar erst. Und ja, jetzt haben wir halt schon ein paar mehr Details dazu. Soll im japanischen Fernsehen laufen, und zwar in der Januar 2026 Saison. Und wird gemacht bei Studio Deen unter der Regie von Takayuki Hamana. Hat vorher The Witch and the Beast, The Prince of Tennis und Ace of Diamond, eine OVA, aber glaube ich war das nur zu Ace of Diamond, Regie geführt. Und noch einiges anderes hatte ich hier gesehen. Chocolate Underground und ganz viel Kram. Library Wars, auch was Interessantes.
Oh, okay. Also irgendwie komisch, in den letzten Monat haben wir die Worte Studio Deen ein bisschen öfters in den Mund genommen.
Ja.
Anscheinend haben sie jetzt so gerade wieder eine Welle aus Produktionen, die sie rausballern.
Oh ja, das wird auch wieder so viel, wie halt Deen halt gleichzeitig nochmal macht, wird es auch wieder bedeuten, dass einiges davon wahrscheinlich ein bisschen drunter gelitten hat unter der Vielzahl.
Warum macht ihr auch so viel gleichzeitig? Könnt ihr das nicht verteilen? Naja.
Scheinbar nicht. Ja. So viel dazu. Wir haben auch noch einen ersten Trailer zu Petals of Reincarnation. Ich glaube, darüber hat man tatsächlich erst letzte Woche gesprochen, weil er angekündigt hatte, der High Dive angekündigt hatte, dass sie den co-produzieren. Und ja, jetzt gibt es auch schon einen Trailer eben dazu. Die Serie, wo die Hauptfiguren Reinkarnationen von irgendwelchen bekannten historischen Persönlichkeiten sind. Und da wissen wir jetzt, dass das Ganze bei Benten-Film gemacht wird. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist das Studio, was vor ein paar Tagen noch Gainax hieß und davor Fukushima Gainax hieß. Unter der Regie von Shun Kudo, der bei Gainax dann auch schon Grandizer U-Regie geführt hatte. Wenn man sich den Trailer auch anguckt, ich finde es, also ich mag auch hier die Farben total.
Mhm.
Auch hier wieder sehr viel so lila, rot, blau ist so, was primär genutzt wird. Und du hast sehr deutliches, krasses Shading. Sieht so ein bisschen aus, als würden sie teilweise in der digitalen Welt auch irgendwie unterwegs sein. Ich weiß aber nicht, ob das da in dem Fall einfach nur ein Raum ist, der halt wegen dem Artstyle so aussieht.
Ja, aber da sind auch einige Szenen und Schnitte drin, die erinnern mich so ein kleines bisschen an Monogatari-Ära Shaft.
Ja.
Es wirkt wie irgendwie so eine abgespeckte Version davon.
Ja, schon. Aber mir gefällt's. Also, ich bin da für zu haben. Durchaus, glaube ich.
Ganz nett. Auf jeden Fall interessant.
Ja. Ich bin immer noch etwas verwirrt davon, dass es anscheinend halt eine Lolli-Figur in der Serie gibt, die Reinkarnation von Hitler ist. Da möchte ich auch irgendwie sehen, wie sie das einbauen.
Im Trailer hätte ich dir nicht sagen können, dass das drin wäre. Also.
Ja, 2026 soll es übrigens rauskommen, ist mit dem Trailer noch angekündigt worden. Dann haben wir noch endlich mal einen Trailer zu Palilui Guernica of Paradise. Ist eine Insel in der Nähe von Japan. Ich weiß gar nicht, gehört die heutzutage noch zu Japan?
Weiß ich jetzt nicht.
So
viele Inseln in Japan.
Wo auf jeden Fall, ein sehr lange Schlacht stattgefunden hat im Zweiten Weltkrieg. Und da haben wir, die Ankündigung davon hatten wir schon vor Jahren, ich glaube 2021 ist es angekündigt worden. Jetzt haben wir endlich einen kurzen Teaser dazu. Ich finde es so fantastisch. Ich will das unbedingt sehen. Weil es halt auch wirklich diesen weirden Chibi-Artstyle vom Manga umsetzt und das aber halt gleichzeitig halt in Kontrast setzt mit der Grausamkeit des Krieges,
ja,
total für zu haben.
Ich krieg voll die Flashbacks an Leiji Matsumoto. Der hat es ja auch so gemacht, ne? Seine Kartoffeln, die keine Sau ernst nehmen kann, aber dann brutalste Zweite Weltkriegsgeschichten miterzählt.
Ja. Am 5. Dezember soll er dann in den japanischen Kinos auch endlich rauskommen. Bin ich sehr gespannt drauf. Bei Shinya Animation gemacht. Regie führt Guro Kuji. hat vorher einzelne Episoden an The Firehunter Regie geführt und zusammen macht er das Ganze mit Junji Nishimura. Der schreibt hier das Drehbuch und ist halt auch der Regisseur von Firehunter gewesen, aber auch halt von sehr, sehr, sehr vielen Sachen, weil er das schon sehr, sehr lange macht. Baku und Dog Days, Glasslip, Mission E, Ranman, halb irgendwie die ersten paar Folgen, glaube ich, vom Original. Ja. Dann haben wir auch noch neue Infos zu Disneys Twisted Wonderland. Da hat Disney jetzt ein paar Infos bekannt gegeben. Und zwar soll die erste Staffel am 29. Oktober rauskommen. Die haben ja im Vorhinein angekündigt, dass es 3 Staffeln werden, die halt 3 einzelne Episoden aus dem Smartphone-Spiel adaptieren. Die erste Episode ist Episode of Hearts Labuil? Also eigentlich Hearts Labyrinth irgendwie, weil das halt auf hier, Alice in Wonderland basiert. Okay. Ja, das werden 8 Episoden, diese erste Staffel. Wissen wir jetzt noch nicht, ob die anderen beiden Staffeln dann auch nur 8 Episoden jeweils sind oder ob das unterschiedlich ist von Staffel zu Staffel. Aber die erste bekommen wir auf jeden Fall noch am 29. Oktober. Und dann hat Konami heute noch verlauten gegeben, also den Tag, wo wir es aufnehmen, dass der Suikoden-Anime 2026 rauskommen wird.
Das ist immer noch schräg. Suikoden. Also ich bin ich frage mich echt, wie sie so ein 100-Stunden-JRPG, so ein klassisches in ein Anime umsetzen.
Vor allem mit Dutzenden auch an Figuren, ne?
Ja, ja, das muss entweder total gerafft werden oder sie machen gleich ein Riesenmonster draus. Auch wieder so mindestens 50 Folgen oder mehr.
Ja, werden wir dann sehen. Bin ich auch mal gespannt auf jeden Fall drauf.
Ja.
Dann haben wir halt noch ein paar News abseits von Rest und haben da noch weitere Übernahmen. Einmal, White Fox ist gekauft worden von Alphapolis. Ein relativ moderner japanischer Publisher, ist 2000 erst gegründet worden und hat halt sowohl Manga wie auch Light Novel Magazine veröffentlichten unter anderem Tsukimichi, Moonlit Fantasy und Gate. Und ja, die haben sich jetzt ihr erstes Anime Studio einverleibt mit White Fox und ja, die White Fox soll dann jetzt wahrscheinlich halt in Zukunft dann einfach dazu genutzt werden, um IPs von Alphapolis halt zu animieren. So wie Kadokawa das halt auch macht, dass sie sich halt Studios kaufen, damit die halt Anime machen zu ihren Sachen.
Ja, White Fox ist irgendwie lustig, weil sie total billigen Trash genauso produzieren wie richtig interessantes Zeugs, ne?
Ja.
Und auch Sachen, die eigentlich große Namen sind, ne? Wie ReZero und Steins Gate haben sie gemacht, aber dann haben sie nebenbei halt auch Arifureta gemacht, den Müll, ne?
Bei Arifureta war das aber der Fall, dass sie die ursprüngliche Version gemacht haben, die dann vom Autor größtenteils weggeschmissen worden ist.
Okay, das ist natürlich dann interessant. Aber ja, sie haben noch anderen Müll gemacht. Im Moment machen sie dieses Aglimog Epifile, was auch typischer Fantasy-Isekai-Trash ist.
Ja, White Fox hat wirklich einiges Gutes gemacht, auch Girls Last Tour. Also auch einige Sachen, die ich mag. Fühle ich halt auch durchaus interessant, dass man sich die jetzt einverleibt hat. Da mal können wir mal gespannt sein, was sie dann da umsetzen können. Und was für Ressourcen sie dafür bekommen. Ist jetzt auch ein bisschen die Frage, was dann jetzt mit Studio Bend ist, weil Bend ist ein Substudio von White Fox. Und Bend ist ja das Studio, was Mushoku Tensei animiert. Ja. Also White Fox gehört Bend nicht 100%, aber ich weiß halt nicht genau, wie die Verteilung ist. Aber auf jeden Fall ist es ein Subsidiary von White Fox. Ich glaube, der Rest gehört Eggfirm.
Ja, wir wissen halt nicht hundertprozentig genau, was die Alphapolis Verlagsgruppe da machen möchte, ne? Wenn die nur nach dem geistigen Eigentum sich lechzen, nur nach den IPs von White Fox, dann ist es was anderes, als wenn sie einfach selber ins Anime-Geschäft einsteigen möchten, ne? Und einfach dann ein Studio für sich haben möchten, ne? Mit dem sie sagen kann, wir wollen das und das produziert haben, damit wir es besser verkaufen können.
Manga. Dann bleibt natürlich auch die Frage, was für weiteren Freiheiten White Fox bleibt, ob sie dann halt auch für andere Magazine noch Anime-Adaptionen machen können, weil ReZero ist ja zum Beispiel Kadokawa.
Ja. Mhm. Keine Ahnung.
Jo. Aber wir haben noch ein anderes Anime-Studio, was gekauft worden ist, und das hat man halt eben schon mal ganz kurz. Gainer wurde zu Benten Film. Nachdem sie von einer relativ neuen Firma namens Creators X aufgekauft worden sind. Creators X ist erst im Februar 2024 gegründet worden und ist eine Generative AI-Firma. Yippie!
Oh Mann, das ist so ein Start-up-Ding, das jederzeit umfallen könnte.
Ugh. Yeah! Ist das nicht toll? Ich will nicht mehr. Ja, das tut schon sehr weh, das zu sehen. Wir haben damit jetzt schon das zweite Gainax-Nachfolgerstudio, also das zweite Studio, was das Gainax im Sprung ist, was irgendeinem Tech-Bro-Bullshit halt unterfällt. Gonzo ist ja vor ein paar Jahren all-in gegangen in NFTs. Seitdem haben wir von denen nichts mehr gehört. Und jetzt ist Gainer eben zu Benton Film geworden und gehört einer Generative AI Startup-Gedöns. Ja. Ja.
Du, ich kapiere nicht, warum sie dann den Namen geändert haben. Gainer hatte zumindest so ein kleines bisschen Wiedererkennungswert, oder? Die Marke.
Ja, man muss nur ein X dran packen, dann wusste man, wo sie her sind. Komm! Ach ja, das ist wirklich traurig. Es bleibt halt jetzt abzuwarten, ne, ob die halt einfach Business as usual weitermachen und Creators X dann einfach angeben können, irgendwie, dass sie ein Animationsstudio haben, oder halt, ob die dann auch irgendwie dazu gezwungen werden, irgendwelche Generative AI-Tools zu nutzen, wie das ja auch Microsoft aktuell sehr aggressiv auf ihre Mitarbeitenden pusht. Ach ja. Das ist.
Und das bedeutet natürlich wieder mal, dass das Science-Fiction-Anime-Projekt Uru in Blue auf jeden Fall, egal in welchem verdammten Müllkorb es rumgeschlummert hat, jetzt wird es auf jeden Fall weggeschmissen, jetzt, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas gemacht wird.
Nee, also diese ganzen Sachen, die Gainer 2018 angekündigt hatte, wo sie ursprünglich von Kinishita Group Holdings gekauft worden sind, werden wir nie sehen. Die hatten ja auch Aim for the Top 3 angekündigt.
Ja, shit.
Und halt, dass sie Uro in the Blue übernommen haben, also nee, das sehen wir nicht.
Goodbye.
Da glaube ich leider nicht mehr dran. Sie hatten ja ein bisschen, also durchaus mit sowas wie Grand Ice U auch schon ein bisschen das Spirit von Gainax ja eigentlich fortgeführt, ne? Also hatten schon einen Anime, der so ein bisschen an dieses Alte erinnert hat. Ich glaube, Sadamoto hat auch die Character Designs bei Grand Ice U gemacht, aber ja, jetzt mal sehen. Ich meine, wir haben ja eben über dieses, Paddles of Reincarnation gesprochen. Was ja jetzt ihr erstes Projekt unter diesem neuen Namen ist, aber da gehe ich mal davon aus, dass es halt noch im Prinzip der größte Teil des Anime halt noch unter Gainer gemacht worden ist. Also noch unter Kinoshita Holdings gemacht worden ist. Und der sieht halt auch ganz cool aus. Aber ja, dann es bleibt dann abzuwarten, was dann das erste Projekt ist jetzt unter als Benton Films und wie das dann am Ende aussehen wird. Trifft ziemlich gut. Und dann hat die koreanische Regierung noch angekündigt, also die südkoreanische Regierung natürlich, angekündigt, dass sie der Webtoon-Industrie noch ein bisschen aushelfen möchten mit, jetzt komme ich nicht mehr aufs deutsche Wort, das ist unglaublich.
Steuervergünstigungen?
Genau, mit Steuervergünstigungen, ja. Die 10-15% der Produktionskosten von digitalen Comics abdecken sollen. Das ist jetzt, diese Maßnahme ist jetzt am 31. Juli gestartet und soll bis Ende 2028 erstmal gelten. Und gibt Webtoon-Firmen die Möglichkeit, Kosten wie ja, Planungs- und Produktionskosten, Licensing-Fees, falls es auf einer Novel oder so basiert, und aber auch Softwarekosten zu übernehmen. Und halt nicht darunter fällt dann halt sowas wie Marketing zum Beispiel. Das soll dann nicht übernommen werden. Aber halt alles, was im Prinzip mit der direkten Produktion eines Webtoons zusammenfällt, da sollen dann diese Steuervergünstigungen für gelten. Die sind auch unterschiedlich. Also die 10% gelten für große Firmen und die 15% gelten für kleine und medium-sized Firmen. Da wird sicherlich irgendeine, ja, irgendein Maßstab oder so dann halt in der südkoreanischen Regierung geben, wie die das halt festmachen. Ist dann jetzt halt die Frage, ob das dann eine Möglichkeit ist, die tatsächlich den einzelnen Individuen, die die Webtoons machen, zugutekommt?
Oder nur den Verlegern?
Ja, oder ob die Verlage da halt nur von profitieren.
Ich weiß nicht. Südkorea hatte einige Skandale, was Korruption angeht. Ich glaube, die könnten da sich, also sie müssten wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Was sie wollen, ist klar. Sie wollen ein kleines bisschen Softpower, ne? Wenn man sich nach außen präsentiert und der Welt als das Land, das auch coole Comics produziert und Animationsfilme, da kann man so ein kleines bisschen, ne, sich von der Schokoladenseite zeigen, weil die haben ja auch massive Probleme im Land, ne? Die wollen nicht dastehen als ein Land, das einfach nur, ja, unter all den modernen Problemen der kapitalistischen Gesellschaft ächzt.
Ja.
Und natürlich das andere ist Wirtschaft, ne? Weil klar, man hat gesehen, was der Webtoon-Markt für ein Riesenmarkt ist, ne? Das will man dann fördern, ob man nicht noch eine Säule hat der Wirtschaft. Weil alle anderen Wirtschaften in Südkorea, die sind natürlich auch nicht unbedingt sicher. Du bist sowieso im ganzen südostasiatischen Raum im Moment generell unsicher von der Stimmung für die Zukunft.
Mhm.
Naja. Okay, ich verstehe, warum sie es machen. Ich bin gespannt, ob das irgendjemandem zugutekommt, der es wirklich gebrauchen kann, wie die kreativen Köpfe.
Ja, das wäre halt ja, am besten, wenn es dann halt bei denen landet. Ja, sind wir durch für heute. Wir hatten ja wirklich einiges im Programm dieses Mal. Vieles zusammengekommen.
Jo,
vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch einmal Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt es Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Ansonsten hört ihr uns hier dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Ciao.